Willkommen zu unserem Special zum 39. Filmfest München. Ein Special, in dem wir uns auf die deutschen Filme der Reihe Neues Deutsches Kino konzentrieren werden. Die interessanteste, spannendste, aufregendste, vielleicht auch weil es die eindeutigste Reihe ist des Festivals und die vielleicht auch gerade deswegen interessant ist, weil in den Medien gerade groß, also unser Kollege Suchsland und auch im Filmdienst hat Daniel Kotenschulte geschrieben, dass das deutsche Kino nicht mehr jede Bedeutung verloren hat, überfinanziert und völlig bedeutungslos und einfach von großer, schlechter Qualität ist. Umso interessanter, dass wir jetzt die Top 5 der Filme durchgehen werden. Und vielleicht die Frage an dich vorweg, also würdest du dieses allgemeine Bashing über die deutschen Filme, würdest du zustimmen oder wollen wir das am Ende entscheiden?
Nein, würde ich
entscheiden?
Nicht.
Okay.
Oder nicht? Also, fang an.
Gut, fang an. Film, ich sage meine Meinung hinter. Film 5, also genau. Film 5 war für mich also an fünfter Stelle eine Auswahl von 13 Filmen. Wie viel sind das? 3 dokumentarische Filme auch, aber die haben wir erstmal nicht in dieses Ranking genommen. Und ja, von diesen 13 Filmen ist für mich die Nummer 5, Alle wollen geliebt werden. Von Katharina Woll mit einer großartigen Anne Ratte-Polle, die als Mutter durchleidet, als Therapeutin und im Grunde genommen völlig überfordert ist, trotz alles Wissens als Therapeutin, trotz eines feministischen Grundsatzes, wird sie also eigentlich zerfleddert wie von so einem Geier das Aas. Also, und das ist, und wie sie da spielt, wie sie dieses totale zu Ende gehen eigentlich spielt, das ist für mich allein schon diesen Film wert, auch wenn er so ein paar, ja, TV-Qualitäten hat, aber ihr Acting ist einfach so großartig. Für mich die Nummer 5.
Mhm. Ja, bei mir ist es die Nummer 6, aber in dieser Liste, also aber dicht beieinander. Ja. Und du hast das Stichwort TV-Qualität schon genannt, da würde ich mich anschließen. Insgesamt einfach, finde ich, passt der besser ins Fernsehen als ins Kino. Also ich würde das ungern im Kino sehen, aber im Fernsehen gerne mal. Und gibt ja auch recht, ich fand es auch wirklich gut gespielt und auch sehr viel reingepackt an aktuellen, zeitnahen Themen und so weiter. Überforderungen und Beruf und natürlich eine neurotische Mutterbeziehung. Aber es gibt halt, finde ich, selten wirklich spannende Szenen, die im Gedächtnis bleiben werden. Für mich ist eine dieser wunderbaren Szenen, der 70. Geburtstag ihrer Mutter, zu dem sie eingeladen ist, und sie soll bei diesem Geburtstag den Song singen, I Believe in Miracles. Und das artet dann in einen unglaublichen Sangeswettstreit zwischen diesen beiden aus. Die Mutter geht dauernd dazwischen, kritisiert sie, singen lauter und so weiter. Und Hauptdarstellerin rastet dann völlig aus und übertönt sie dann. Und also das endet in einem Desaster. Aber das sind so richtig witzige Szenen.
Ja, und auch die Streits. Also im Grunde genommen ist es auch so ein Fest, ist immer so nach dem Motto Familienfest, ist Wahrheitsfest. Ja, also
genau. Ja, aber das ist eben auch wirklich schon oft gesehen und so. Aber diese Szene zum Beispiel, oder auch die beiden Männer, ihr Ex mit dem Neuen, die dann Federball spielen und Batman und sich da auch ein unwürdiges Gefecht liefern. Also das sind so zwei Szenen, würde ich sagen, die gehen so weit über den Durchschnitt hinaus. Aber sonst alles so von der ganzen Anlage und so, finde ich doch alles relativ harmlos.
Ja, ich fand gerade die Streits sind so bodenständig. Ich sehe gern Streits und ich finde, es gibt viel zu wenig Ehe- und Beziehungsstreits. Und deshalb war ich sehr glücklich, dass auch und wenn es auch TV-Qualität ist, das hat für mich auch im Kino funktioniert. Und im Kino übrigens, das heute umso schöner ist, denn es ist der vorletzte Tag des Filmfests, das wollte ich noch einschieben, an dem wir uns hier treffen, noch bevor die Förderpreise für diese Filme, die wir besprechen, vergeben werden. Und deswegen bin ich auch im Regenmantel, weil es draußen regnet.
Ja, aber nicht zum ersten Mal, das ist leider beim Filmfest.
Ja, aber jetzt bring du die Nummer 4.
Genau, Nummer 5, meine Nummer 5.
Ach stimmt,
das war, glaube ich, das Prinzip. Genau, also meine Nummer 5 ist Wut auf Kuba von Naira Cavero Oruel.
Das ist meine Nummer 6.
Ja, gut, okay, da sind wir relativ, also das ist für mich wirklich ein sehr, sehr überzeugendes Psychogramm und eine Sozialstudie gleichzeitig von einer jungen Mutter, die ausbricht, die sich sozusagen so eine Auszeit nimmt von ihrem Kind und natürlich vollkommen verantwortungslos, moralisch verwerflich, einfach nicht erscheint, also das Kind abends nicht abholt und die Nacht draußen verbringt. Aber ja, man kann einfach das, finde ich, alles sehr gut nachvollziehen. Sie holt ja so ein bisschen Pubertät oder junges Erwachsensein nach und lässt sich treiben mit einer neu gewonnenen Freundin, die sie irgendwie fasziniert und kommt dann in seltsame Kreise rein. Aber ich finde das einfach, geht unter die Haut. Das ist sehr, nicht so, also gegen den Strich gebürstet, nicht so eine typische Moral. Ja. Sie wird nicht verurteilt, sondern man hat irgendwie Verständnis für sie.
Aber sie ist auch nicht sympathisch, würde ich sagen. Sie ist auch nicht sympathisch. Also ich finde, das ist der Starke des Films, dass sie einfach richtig, und was mich auch den Film stark gemacht hat, ist, dass er völlig hoffnungslos ist. Es gab vor letzten oder vorletzten Jahren einen ganz großartigen Film, auch über uns die Wolken, über eine Stewardess, die auch alleinerziehend, wie sie ist, mit einem Kind, die eben im Stadtpark von Frankfurt campt, die auch wirklich ganz allein auf sich gestellt ist. Und das ist auch unglaublich frustrierend. Aber zumindest da gibt es noch sowas wie eine Gegenwart, wo es einen Strohhalm gibt. Aber hier durch ihr Trauma, es wird ja auch eine Traumabewältigung, die sie versucht.
Es geht um ihre Vaterbeziehung.
Genau, das kann man schon mal sagen, und Großvater, glaube ich. Und das ist ja, diese zwei Koordinaten, die machen den Film also für mich entsetzlich hoffnungslos. Also, und das hört ja auch nicht auf, finde ich, bis zum Ende. Ja. Also da, und das ist mutig, dass das wirklich nicht gebrochen wird.
Das zerbröselt alles, aber nicht irgendwie gewollt oder irgendwelche komischen Plot-Twists oder so. Es ist alles sehr alltäglich und trotzdem schockierend wahrhaftig. Also so fühlt es sich zumindest an.
Ja, finde ich auch gut. Dann deine 4.
Ja, meine Nummer 4 ist Servus, Papa, See You in Hell.
Ist nicht dein Ernst?
Doch, ist mein Ernst. Ich weiß, bei dir wird
echt ein Loser,
wahrscheinlich großer bei dir weiter oben landen. Ich finde es eine spannende Geschichte. Toll gespielt von der Jana McKinnon und dem Clemens Schick. Vor allen Dingen, der da eben ja nach diesem wahren Fall diesen dämonisch-pädophilen Guru Otto Müller spielt.
Otto Mühl, Entschuldigung. Und pädophil war er nicht, also ich bitte dich, er war nicht pädophil.
Also der Film sagt nur ganz was anderes. Also eine 14-Jährige gegen ihren Willen.
Fängt
also
da die Pädophilie an?
Es ist für mich ein ganz klarer Missbrauch.
Okay, dann weiter, gut.
Ja, also das, und das ist ja so der Schwerpunkt, finde ich, also Coming of Age, diese die 14-Jährige, die, oder ja, also ist sie da noch 13 sogar? 14. Also auf jeden Fall, die aufwacht oder aufwächst in dieser beklemmenden, faschistoiden Gemeinschaft, die mal tolle Ideale hatte, freie Liebe und so weiter, aber jetzt eben wirklich zu einer Diktatur geworden ist. Und da gibt es auch unglaublich packende Szenen, finde ich, also von diesen Gruppensitzungen, wo immer einer sozusagen stellvertretend für die Sünden der anderen leiden muss und wirklich gequält wird. So eine Mischung aus Psychodrama und Bestrafungsritual. Und das spielt einfach der Clemens Schick also unglaublich rasant, finde ich. Eine dieser Szenen ist ja auch in den Festival-Trailer gekommen, wo er so ums Feuer läuft. Und das da, also kriege ich jedes Mal Gänsehaut. Also das finde ich ganz, ganz starke Szenen. Aber warum nur Platz 4? Für mich ist eben, klafft der Film so ein bisschen auseinander. Also es gibt eben auch diese Kinderszenen, das ist ja häufig auch aus der Kinderperspektive mit ihrem kindlichen Freund, den sie hat und diesem französischen Jugendlichen, in den sie sich verliebt. Das sind so Sachen, die, finde ich, fallen gegen diese Qualität im Schauspiel, also deutlich ab. Dann reiten die dann zusammen auf einem Pferd, dann so, also da hat es so ein bisschen märchenhafte Züge und das, weiß nicht, das hat mich nicht überzeugt. Also ich fand da eine große Fallhöhe zwischen sehr, sehr guten Szenen, beklemmenden Szenen und dann wieder so ein bisschen unentschlossenen Kinderszenen. Also deswegen finde ich es immer noch einen guten, absolut sehenswerten Film, aber kommt dabei mir nicht weiter hoch.
Servus Christoph, see you in hell. Also das ist meine Eins, meine absolute Eins. Also das ist wirklich unfassbar, weil dieser Film ist einfach, ich meine für mich so, ich meine erst mal vielleicht über den Regisseur, der hat diesen ganz tollen Film über Bader gemacht, also und dann sehr viele Jahre
nichts, bei dem Film,
der Christoph Roth, genau,
und man kann ja nicht für den
Ja, aber das, ich will nur sagen, dass das keine unbekannte Größe ist, sondern wirklich auch ein toller Regisseur, der hier für mich aber einen ganz tollen Film gemacht hat, weil dieser Film nicht nur historisch natürlich das aufarbeitet, was diese Kommune verursacht hat, die ja wie so viele 60er Sachen mit guten Intentionen gestartet ist, mit der Idee, Sex ist erlaubt, aber Liebe nicht und Hierarchien bloßlegen, diese ganzen Sachen, das wird zum einen geschildert und wir sehen ja hier, das sind gerade die Öffnungen der Grenzen Ungarns, so ist das zeitlich verortet und es ist die Endphase dieser Kommune, also als alles sehr verhärtet ist und im Grunde genommen wie jede Person, die irgendwo in der Macht kommt und selbst mit diesen 68er-Ideen wird er korrumpiert und so ist auch dieser Otto Mühl zu diesem Zeitpunkt und sein engeres Team korrumpiert. Und,
genau,
ja,
aber was und du das jetzt gerade lange ja, aufzählt, das ist, erzählt der Film alles
nicht. Das erzählt er alles.
Nein,
der Doch, erzählt das erzählt er nicht. Das erzählt er für mich absolut. Also für mich ist das, wird das
er
alles...
Er beginnt ja aus der Kinderperspektive, wie sie eben sozusagen da aufwächst und das alles, was du jetzt erzählt hast...
Hast du nicht aufgepasst. Der Boyce wird erwähnt, der ein häufiger Besucher war. Ja. Wir wissen also, wo es kunstmäßig verortet ist. ist und was auch dann Mühl und wer den Namen Otto gehört hat und ansatzweise.
Ja, genau, diese Machenschaften,
die werden gezeigt. Aber, und das Gute ist ja auch, dass er das so zurück, dass es nicht so in den Mittelpunkt steht, wie genau diese Kommune heißt, ist für mich auch ein Indiz dafür, dass Roth natürlich dieses System, was da ist, also in die Gegenwart zieht. Denn das ist ja genau das, was momentan in unserer Gegenwart mit diesen ganzen sozialen Blasen, mit diesen Querdenkerblasen passiert. Und das macht diesen Film so wichtig, weil einerseits erzählt er eine historische Geschichte, auf der anderen Seite erzählt er über unsere Gegenwart. Und das macht ihn für mich dann eindeutig zur Nummer eins, weil er beides vereint und mit großartigem Schauspiel. Ich finde die Kinderschauspieler übrigens toll. Also ich fand das nicht, für mich war das nicht schwächer als das, was die Erwachsenen spielen, sondern großartig.
Ja, gut. Und damit siehst du es so, aber wie gesagt, ich... Also bin ich überzeugt eben, dass er, also auch mit diesem Gegenwartsbezug, er hat das ja, also sozusagen, er hat den Klarnamen verwendet, er hätte das Ganze ja vollkommen zeitlos, Otto ist es und damit ist es also nachvollziehbar. Und es sind ja auch die Erinnerungen, auf denen das Drehbuch fußt, einer Betroffenen, die genau die Hauptdarstellerin, die Jana McKinnon spielt. Richtig. Und deswegen finde ich es also...
Er hätte es expliziter machen können, hat aber nicht.
Ja, aber es ist trotzdem deutlich genug, dass es jetzt also nicht irgendwie versucht wird, in die heutige Zeit zu verlegen.
Ja. Das finde ich schon, das interpretierst du falsch.
Ja, falsch. Also wir wollen ja hier hoffentlich ein bisschen nicht diese intolerante Gesprächskultur haben,
die wir bei Arte Shop sowieso haben.
Wir oft überall erleben. Also ich ein bisschen mehr Friendship würde ich mir doch wünschen.
Ja, gut, kriegst du.
Ja, danke. Was ist denn deine Nummer 4?
Ja, das würde ich auch enttäuschen. Das ist die The Ordinaries, eine Film.
Meine Nummer 1,
ja. Habe ich mir gedacht. Ja, super. So geben wir es uns gegenseitig. Ja. Also das ist eine Film-Groteske. Und es ist ein toller Film. Der hat mich an die fabelhafte Welt der Amelie, an Wackerbarts Casting, an die Truman Show, an ganz viele Sachen erinnert, weil er halt einfach über diese Filmgeschichte, über Nebendarsteller, die im Grunde genommen Nebendarstellerwelt, die wie die reale Welt mit allen Hierarchien funktioniert, ausbrechen wollen und sowas wie eine neue Heimat suchen, eigentlich eine Verortung. Und das macht der Film mit unglaublich kleinem Budget ganz perfekt. Das ist großartig, auch schauspielerisch ein wahnsinniger Genuss. Also er hat für mich ein paar Längen, weswegen ich ihn nicht zu meinen Tops gezählt habe, weil er einfach das zu sehr ausführt. Und für mich wird es dann erst die letzte halbe Stunde dann auch dramatisch und spannend und aufregend und da bin ich dann ganz drin. Also immer wieder bin ich rausgefallen, weil ich es dann doch zu theoretisch, zu gedankenspielartig fand, aber insgesamt tolle Überraschung, toller Film.
Wen würdest du von den Schauspielern da rausheben besonders?
Die Hauptdarstellerin, wie heißt sie? Also du weißt es wahrscheinlich.
Jana, ich habe es mir aufgeschrieben, Fine Sendel, Entschuldigung.
Ja, großartig.
Fine Sendel, genau, und auch die Mutter, finde ich, Jule Böwe spielt.
Ja, ist toll.
Absolut
ist toll,
hervorragend und eine meiner Lieblingsfiguren in dem Film ist auch der Henning Peker als Fehlbesetzung.
Fehlbesetzung
wird er genannt, der also als Mann in so mit unrasiert da im Dienstmädchenkostüm immer servieren muss bei den reichen Hauptdarstellern und so. Ja. Also du hast vieles schon gesagt, was ich auch finde. Für mich, also es ist eben auch so eine Dystopie aller Huxley, aller Orwell. Ja, ja. Also dass einfach viele, also es gibt Gewinner, diese Hauptdarsteller und die anderen eben sehr viele Verlierer auch, die sich da, also die wirklich sehr ihr Dasein fristen müssen. Ich finde, der Film hat so viele Überraschungen. Also diese Musical-Elemente, die hätten mir wahrscheinlich auch gefallen. Wenn der Vauter reinkommt und plötzlich lauthals zu singen und die Familie stimmt ein und alle machen mit und so weiter. Und überhaupt diese Idee auch mit dem Herzleser, den jeder hat von den Hauptdarstellern und der dann immer die passende Musik einspielt zur Szene und so. Also ich finde, da könnte man also stundenlang großartige Ideen und Szenen aufzählen.
Und du hast noch zweimal gesehen und hast ja gesagt, beim zweiten Mal sehen hast du einfach noch mehr.
Ich habe Forrest Gump entdeckt zum Beispiel.
Ja, den hatte ich nicht entdeckt.
Der plötzlich gegenüber sitzt auf der Bushaltestelle, an der Bushaltestelle und so weiter. Also da, und ich bin mir sicher, da kann man noch zwei, dreimal schauen und seinen Spaß haben. Also da für mich wirklich absolut... bei vielen guten Filmen, aber eben auch, weil er so überraschend vom Thema war und sich so sonst von diesen oft sehr, sehr alltagsschwangeren Filmen vollkommen abhebt, aber trotzdem wahnsinnig viel erzählt über Identitätssuche, das Truman Show und Fake-Welt und so
Und über die Gesellschaft natürlich, die Hierarchien, in denen wir ja auch leben und dass das im Grunde genommen die Spiegelung unserer Gesellschaft natürlich auch irgendwie ist. Und die Regisseurin heißt übrigens, haben wir gar nicht genannt,
Sophie Lindenbaum.
Ja, richtig.
Sophie Lindenbaum. Ja. Gut, dann die Nummer 3.
Bist du nicht dran?
Ich bin dran. Genau, meine Nummer 3 ist Der Russe ist einer, der Birken liebt, von Pola Beck.
Jupp, beide.
Hier, da treffen wir uns. Also auch
in der Mitte treffen wir uns.
Ein Identitätspuzzle um ein Leben, also das eine Zeit lang perfekt erscheint, als die Protagonistin von Eileen Tetzel gespielt, eben ihren Traummann trifft und mit ihm eine wunderbare Zeit hat. Und da denkt man, ja, unglaubliches Liebesglück und dann ein unglaublicher Absturz auch. Ich glaube, das kann man ja verraten. Und ja, also sehr, sehr intensiv gespielt. Dann
von dieser Eileen Tetzel ist toll, eine tolle Schauspielerin. Also ich könnte einfach dem Film, ich könnte noch zwei weitere Stunden zusehen, einfach nur, um sie ihr zuzusehen, wie sie halt diese fast verzweifelte Identitätssuche, also einfach immer wieder vorantreibt. Und für mich mit dieser absoluten Kernschmelz Frage Deutschlands, also was bedeutet Deutsch zu sein? Die Sprache, die Freunde, die Herkunft, also ist es, das wird halt alles in diesem
Film. Dazu ist sie noch Dolmetscherin.
Ja, exakt.
Das hat sie auch im Interview gesagt, dass sie da für den Film 5 Sprachen lernen musste. Also,
ach, wirklich?
Ja, mit einem unglaublichen Aufwand. Sie musste, ich glaube, Litauisch und Russisch und ja,
ich bin da gar nicht mit hergekommen.
Und Persisch noch lernen und so. Und also das ist wirklich also unglaublich aufwendig gewesen. Aber ich finde auch den anderen, also den gesamten Cast einfach sehr, sehr überzeugend. Und ja, also hat für mich auch ein paar Längen, also so um den Film so ganz rund zu machen. Ich habe allerdings den Roman nicht gelesen, ich weiß nicht, ob du ihn gelesen hast. Und deswegen weiß ich nicht, was schon alles gekürzt wurde. Aber so diese zwei Welten, einmal in Deutschland und dann in Tel Aviv eben, die kommen schon sehr, sehr intensiv rüber. Und auch dieses ganze Lebensgefühl, ganz viel Musik, diese Techno-Tanz.
Die den Film so markieren, in Kapiteln fast, diese Tanz, in den Übergangsszenen, das Tanzen als fast Übergangsritual in so ein neues, in so eine neue, ja, ein neues Bewusstsein, weil es verändert sich ja auch immer. Macht immer wieder neue Anläufe der Identitätssuche und das wird über diese Party, diese Disco-Szenen dann, über die Club-Szenen, finde ich, so eingeleitet.
Ja, auch als Rausch, als Vergessen auch natürlich und aber also auch wirklich sehr, sehr intensiv der Film.
Ja. Habe ich auch gar nichts hinzuzufügen, also unsere Nummer 3.
Ja, und dann deine Nummer 2?
Meine Nummer 2, Wann kommst du meine Wunden küssen, von Hanna Dose.
Auch da sind wir beieinander.
Ja, Wahnsinn. Also Hanna Dose gehört sowieso zu meinen großen Lieblingsregisseuren, seit sie vor 10 Jahren auf dem Filmfest mit Staub auf unseren Herzen debütiert hat. So ein Mumblecore-Film, also die Dialoge sind vor Ort, also am Set eigentlich, werden von den Schauspielern entwickelt und das war damals mit einer Kamera auf kleinster Enge gefilmt in so einer ganz kleinen Wohnung, unglaublich intensiv, also Beziehungsarbeit hoch 10 und hier ist alles, als ob diese ganzen Schauspieler von Namen, die ganzen Protagonisten also jetzt in ihre Midlife-Crisis gekommen sind, 15 Jahre später, obwohl 10 Jahre nur sind und alles ist anders, denn Berlin ist nicht mehr Berlin, sondern alle sind in den Bergen jetzt, alle versuchen ihre Stadtflucht, Identitätsflucht und gleichzeitig ist es Aufarbeitung von alten Muttertraumata und Geschwister und alles kommt mit rein, alles wird, es gibt fantastische Streitszenen, also wirklich bis also aufs Blut.
Auch herausheben, weil sonst hat man in Filmen oft so dieses stundenlang das Gesicht des Protagonisten oder der Protagonistin. Ja. Hier gibt es wirklich substanzielle, wichtige, gute Gespräche oder Streitgespräche auch und das finde ich auch, das hebt ihn auch raus über ganz viele andere Filme. Ja. Und auch diese Suche auf dem Land, das ist ein Stadt-Land-Film, auch natürlich, also der ist schon witzig, wie dann der DJ und Soundmaker dann also nicht in Berlin, sondern jetzt durch die Landschaft läuft und Geräusche aufnimmt und versucht, das irgendwie auch in seine Beats mit einzubauen und das irgendwie sich darauf einzulassen, auf die Natur oder auch überhaupt dieses Projekt, wir machen hier einen Bauernhof, wird ja auch wirklich dargestellt und das Scheitern oder teilweise Scheitern vielleicht auch daran und gerade in den Beziehungs-, auf der Beziehungsebene finde ich
auch großartig,
ganz stark. Und die Schauspieler auch.
Ja, und eine super Kamera, die ich habe, glaube ich, geschrieben auch, also eine Kamera wie ein Gedicht von Rilke für mich, weil sie ist so investigativ und zärtlich und poetisch, also selbst in den Streits, also wie die Kamera auf den Gesichtern liegt oder wie es dann Kamerafahrten oder wahrscheinlich mit einer Drohne über die Wälder gibt und dann wird zum Streit zurückgeschnitten, also das gibt große poetische Momente, die durch die Kameraarbeit, finde ich, erst entstehen und das macht Spaß, das ist intensiv.
Aber eben nicht zum Selbstzweck, sondern
tragen
tun das Ganze eben schon die sehr guten Bibiana Beglau zum Beispiel. Die haben ja auch wirklich einen Wahnsinns-Caster.
Ja.
Und das merkt man auch einfach. Also super toll gespielt.
Herrlich, finde ich auch. Also, und damit sind wir durch. Ne? Also mein erster ist schon gesagt, dein erster ist auch gesagt. Dann gab es natürlich noch ein paar andere Filme, die...
Also jetzt können wir nochmal kurz auf die Qualität zurückkommen. Also ich denke, mit diesen Filmen also ist da eine Menge Qualität da, um diesen Vorwurf doch ein bisschen zu entkräften. Also dass der deutsche Film, also dass dem nichts mehr einfällt oder dass er keine Rolle spielt oder überfinanziert ist.
Ja, was man vielleicht sagen kann natürlich, dass der Film vielleicht nicht unbedingt exportfähig ist in dem Sinne. Das sind alles Themen, die über...
Also The Ordinaries schon.
Ja, The Ordinaries vielleicht, und die natürlich irgendwie um diese suche auch nach so einer Verortung. Ich denke, wir haben ja auch mehrere Krisen durchlebt. Das sind ja Filme, die auch in diesen Krisenzeiten gedreht wurden, der Pandemie. Und man merkt, dass bei allen, finde ich, ist dieses Grundgefühl, diese Grundsehnsucht, irgendwie eine neue Verortung, sowas wie Heimat zu finden und dafür auch zu kämpfen. Also das, finde ich, ist in all diesen Filmen sichtbar. Und das macht sie natürlich auch gewissermaßen lokal und nicht unbedingt international. Oder würdest du sagen,
dass absolut. Also es ist für mich genau eine Gegenargumentation. Also möglich, dass man gerade sagt, weil das so universelle Themen sind wie Identitätssuche, also ob das jetzt dieses Wut auf Kuba, ob das jetzt in Deutschland da an so einem Baggersee oder was spielt oder so, das kann man überall übersetzen. Ich meine, wir haben ja auch im Filmfest viele Filme gesehen aus China, aus dem Iran, die auch sehr alltäglich sind und wo man auch als Zuschauer da einfach sich drauf einlässt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sich auf solche Filme, die wir jetzt, die ersten fünf, die wir genannt haben, auch wirklich in anderen Kulturen man sich auch einlassen kann, gerade natürlich auch in westlichen Kulturen, also in USA, England, Frankreich und so weiter. Ich glaube, da kämen die...
Nee, ich nehme zurück, weil du hast recht, das ist eigentlich das Netflix-Prinzip. Also wenn es wirklich so einen authentischen Lokalkolorit hat, dann kommt das auch im Ausland an.
Eben jetzt zum Beispiel habe ich jetzt heute gelesen, Haus des Geldes ist jetzt koreanisch
verfilmt. Genau, du hast recht,
Also das wäre natürlich auch noch eine Option, dass man dann die Drehbücher noch übersetzt. Aber ich glaube, das funktioniert auch so.
Ja, vielleicht können wir noch erwähnen, dann, also nach diesem Loblied, dass es auch natürlich drei Dokus gab, die jetzt nicht für den Förderpreis nominiert werden können, weil die einfach rausfallen. Es gibt ja das Dogfest auch, das ist dafür da, für die großen Doku-Preise. Und ich fand alle drei Dokus, also eine ist eine Vergangenheits-, eine gewisse Mal eine Traumabewältigung, Drittes Reich und jüdisch und heißt Liebe Angst von Sandra Prechtl. Und der zweite tolle ist Elfriede Jelinek.
Genau, von Claudia Müller. Die Sprache von der Leine lassen heißt der im Untertitel und das finde ich, das macht er auch. Also ich habe viele gesprochen, die gesagt haben, also jetzt habe ich Lust, Jelinek zu lesen, also weil sehr viele Zitate auch eingebaut werden. Also man wundert sich, was sie alles unterbringt. Ja, man sieht Bilder der österreichischen Geschichte, man sieht Zeitzeugen, man sieht oft auch die Autorin selbst, man sieht die eben viele Zitate aus der Sprache, also aus ihren Werken und vielen macht das Lust.
Und was mir natürlich immer gefällt, also wie auch bei meinem Siegerfilm, ist, dass natürlich dieser Film auch eine Geschichte des Landes, Österreichs, erzählt, und zwar eine politische Geschichte.
Und da ist es tatsächlich sehr explizit, da gibt es Haider und Waldheim und so weiter.
Die braune Soße, die es halt so gibt in deutschsprachigen Ländern und das macht natürlich der Liebe Angst in gewisser Weise auch, aber ganz anders, er ist viel mehr montiert und es ist für mich ein Film, der viel schwieriger zugänglich ist, also insgesamt, weil er eine ungewöhnliche Montagetechnik benutzt. Auf der anderen Seite eröffnet sich am Schluss für mich mit dem Schlussgesang von Kim, also ich grolle nicht, das ist für mich dann, das hat den Film unglaublich, das hat ihn mir einverleibt, war ich dann sehr glücklich am Ende, obwohl ich immer wieder ein bisschen rausgefallen bin, aber trotzdem.
Die Musik ist überhaupt ganz, ganz wichtig, sie singt auch einmal Sometimes I Feel Like a Motherless Child und so, also das sind natürlich sehr sprechende Titel, aber die den Film sehr intensiv machen, aber sonst, klar, ist er natürlich klaustrophobischer, die Mutter wird, die Lore, die inzwischen verstorben ist, wird also immer zu Hause, meistens gezeigt, später dann auch eben außerhalb, aber es ist ein sehr intimer Zugang, die Regisseurin hat auch wirklich wahnsinnig lange Zeit da investiert und Vertrauen aufgebaut, dass die Mutter das dann auch wirklich akzeptieren konnte und man sich so diesem Trauma auch annähern konnte. Die Kim geht ja da, die Tochter geht ja sehr offensiv und schnodderig teilweise auf die Mutter zu und spricht auch die Themen, die wehtun, an. Und das macht den Film auch sehr, sehr stark, finde ich auch. In dieser direkten Konfrontation, während es sonst natürlich auch ruhiger zugeht. Man sieht auch mal sich spazieren gehen mit Hunden und so, aber insgesamt auch ein großartiger Film.
Ja, und so wie da die Musik eine Bedeutung spielt, spielt auch in dem dritten Dokumentarfilm eine große Rolle, der von Rosa von Praunheim gemacht worden ist, über Rex Gildo, Der letzte Tanz, der mir auch, der intensiv, der gut ist, der viel Spielszenen integriert, also in seine Dokumentation, die mir nicht immer gefallen,
ich finde zum Beispiel Ben Becker als in diesem Film eine hervorragende Schauspieler, in diesem Film finde ich eine Fehlbesetzung, also man nimmt ihm, also finde ich, seine Rolle überhaupt nicht ab. Und die Spielszenen, finde ich, fallen natürlich deutlich ab, also die sind teilweise sehr kindlich oder auch eben künstlich natürlich vor diesen sehr kulissenartig, Theaterkulissen gespielt, aber trotzdem unterhaltsamer ist er natürlich dadurch.
Ja, also, und auch er erzählt natürlich eine Geschichte Geschichte Deutschlands. Also das, und das ja, genau. ist natürlich, und das finde ich auch, das hebt den Film für mich auch wieder ungemein. Und auch die Spielszenen, also manchmal hat Rosamund Braun haben auch was einfach selbstkritisches, also wie er einmal wirklich in den Film seine Schauspieler fragen lässt, also diese Fans von Gildo, die Fans spielen, also lieber Herr Braunheim, es ist doch nicht alles im Leben schwul, was schwul aussieht und wo eben wirklich, wo er sich selbst auch gewissermaßen seine Perspektive gewissermaßen auch reflektiert und das mag ich auch, da habe ich gelacht.
Also, es wird sehr rund, also sehr heterogen, also weil eben diese Spielszenen dann aus Ausschnitte und so weiter, natürlich viele, viele Ausschnitte auch aus seinem Abstieg von den großen Hitparade-Auftritten hin dann zu Möbelhaus singen und also er wird ja immer verzweifelter und man versteht auch gar nicht, warum er da einfach nicht von lassen kann, ja, also dass er einfach nicht aufhören kann und immer wieder Fiesta Mexicana singt und so. Man ist schon bei diesem kurzen Zusammenschnitt ist man schon genervt von diesem Song und das 10.000 Mal zu singen immer wieder, also das ist auch beklemmend wirklich.
Er macht es halt in Möbelhäusern und ich muss an Elvis denken in Las Vegas, wie er auch also eines
fast
also
gleich,
für mich also die XXL die ähnliche genau die ja. Eine vergleichbare Traurigkeit, eine vergleichbare Einsamkeit und auch ein vergleichbarer Tod,
ja, wo es einfach auch nur ums Geld geht oder
ja, genau und das ist dann echt, das ist schon deswegen, das hat auch unter die Haut und hat mir Spaß gemacht.
Ja, und wie du sagst, eben genau, die Geschichte Deutschlands, eben die sozusagen die Emanzipation der schwulen Bewegung in Deutschland und die wirklich die harten Repressionen, die dann Rex Gildo von Anfang an eigentlich dazu zwingen, mehr oder weniger, also das inkognito zu leben, also ein gesamtes privates Leben völlig abzukoppeln und dann eben so eine Scheinehe einzugehen und das ist schon auch sehr, sehr bedrückend, das Ganze. Aber auch schön war, fand ich auch in dem Film, ein Wiedersehen eben so mit Conny Frohbös und Gitte Henning
und so
Wegbegleiter.
Costa Cordalis ist nicht zu vergessen.
Genau, Wegbegleiter, die einfach auch einen Senf dazugeben. Und so wird es eben, wie gesagt, sehr bunt durch diese sehr unterschiedlichen Zugänge zu dem Thema. Hat Spaß gemacht.
Genau, und dann sind wir fast durch. Es gab noch 1, 2, 3, 4, 5 weitere Filme, die wir jetzt gar nicht erwähnt haben. Ich nenne nur die Namen Gott ist ein Käfer, Solastalgia, Mutter, der rote Berg und nicht ganz koscher.
Koscher. Ja, da hatte ich mir sehr viel, du wahrscheinlich auch sehr viel erwartet.
Ja, viel erwartet, ja.
Der ist einfach zu lang. Also finde ich, diese lange, lange Handlung in der Wüste, die geht auf Kosten der Figurenzeichnungen und ist auch dann so vorhersehbar und so. Also das finde ich sehr, sehr schade, weil er fing sehr, sehr schwungvoll an, finde ich, die Szene in Jerusalem.
Er ist auf Komödie gesetzt und hält das einfach dann nicht ein. Also das ist nicht, also anders als bei Leg dich nicht mit Zuhan an und Adam Sandler, das ist andere.
Er versackt dann so richtig in der Wüste tatsächlich, also auch vom Drehbuch, vom Tempo her. Dann ein Film natürlich, über den sehr, sehr oft und sehr, sehr kontrovers diskutiert wurde, ist Mutter. Also der bekam also teilweise eben sehr, sehr viel Lob und ich glaube, den sehen wir auch unterschiedlich. Also du fandst ihn ja auch ganz gut insgesamt, glaube ich, oder?
Ja, es wird halt von Anke Engelke, also werden 8 verschiedene Mütter und ihre Geschichte kompiliert, aus die Stimmen werden, also die Originalfrauen sprechen und Anke Engelke performt diese Geschichten.
Genau, und bewegt die Lippen dazu.
Und das hat was Gespenstisches, immer wieder, für mich ist es wie eine Kunstperformance, das Ganze. Also für mich wäre es auch mehr im Kunstbereich verortet, das Ganze. Also ich fand es aufregend interessant, aber das Ästhetische an dem Film stört mich natürlich. Es ist klar, was die Regisseurin sagen will. Sie will halt sagen über diese natürlich Austauschbarkeit und Tragik von Versuchen von feministischen Attitüden. Also auf was so ein Abstellgleis ist, doch letztendlich immer wieder hinausläuft, wenn man Mutter ist. Also das ist...
Es ist nicht so klar, was sie sagen will, aber es ist vor allen Dingen auch nicht neu, dieses Prinzip. Ich habe das eben schon gesehen in Museen und finde das dann einfach, also für mich geht der Inhalt tatsächlich verloren.
Meine große Sehnsucht
am Ende. Also überhaupt nicht sozusagen noch sagen kann, wer hat jetzt was erlebt. Es bleibt fragmentarisch, das kann natürlich auch so gewollt sein, aber trotzdem, ich achte dann doch als Zuschauer viel mehr darauf, in der nächsten Szene, Anke Engelke in der Waschanlage, in der Badewanne, als Kellnerin und so weiter. Also das hat meine Aufmerksamkeit irgendwie vollkommen, was lasse ich jetzt wieder einfallen oder so, in Beschlag genommen. Und ich komme wirklich gar nicht dazu, den Stimmen zuzuhören. Also vielleicht ist es auch beabsichtigt.
Weil du so eine narrative Sehnsucht hast. Ne? Du hast, das ist halt natürlich deine Art zu sehen. Du möchtest die Geschichte ganz erzählt haben, ich übrigens auch. Und wenn man diese Sehnsucht hat, die ganzen Geschichten zu erfahren, dann wird man enttäuscht.
Das ist vielleicht ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass einfach für mich das Prinzip nur Sinn macht, wenn es Spannung, Reibung erzielt. Also wenn irgendwo, gut, manchmal gibt es diese Reibung auch, also die Alltagsszenen passen nicht, aber dafür sind die Geschichten oft zu unspektakulär. Also ich habe es schon gesehen, eben, also wenn man da wirklich spannende Reibung, wo man wirklich etwas sehr Nettes sieht und dann harte Geschichten erzählt werden. Also das, diese künstlerische Reibung, dieses Kontrastieren, das habe ich mir da auf weite Strecken vermisst. Und dann ist es einfach so eine Personality-Show. Ich schätze Anke Engelke sehr, aber der Film hat mir also wenig gegeben, muss ich sagen.
Ja, und dass sie Mutter sein kann, hat sie ja schon in ihrem ganz wirklich sehr guten Film Mein Sohn, also vor ein paar Monaten gezeigt. Also das war für mich die schlüssigere Vorstellung letztendlich, aber nur um das am Rande zu erwähnen. Wir sind jetzt schon ziemlich durch. Also ich glaube,
vielleicht noch eben kurz zu erwähnen, auch nochmal auf diesen Vorwurf der Überfinanzierung ist einfach das Lola, der Lola für Lieber Thomas. Den Film haben wir auch in einem Arte-Shot gemeinsam besprochen und fanden ihn großartig.
Ja,
und
fantastisch.
Und das war für mich sehr, sehr schön, also zu erleben, dass der
hier gewonnen hat. Dass er so abräumt.
Hat es absolut verdient, finde ich. Und nur schade eben, dass eben zum Beispiel eben so wunderschön oder so fast vollkommen der Ausgang ist.
Ja. Ein Hoch auf den deutschen Film und Schluss.